DigiVis, Digitalisierung und Visualisierung von Archiven und Sammlungen. Das Projekt DigiVis entwickelt Konzepte, Methoden und visuelle Werkzeuge zur interaktiven Darstellung und Analyse von Archivalien. Geleitet wird das Projekt von Professor Dr. Theo Hug vom Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation sowie von Dr. Eva Zangerle vom Institut für Informatik an der Universität Innsbruck. Mein Name ist Stefan Hechel, ich bin Projektmitarbeiter bei DigiVis und ich darf die nächsten paar Folgen durch diesen Podcast führen und zwar immer auch mit einem Gast. Heute in Folge 1 mit dem Michael Schorner, der sich gleich selber vorstellen wird. Lieber Michael, danke fürs Mitmachen und herzlich willkommen im Podcast.
Stefan, herzlich willkommen im Glasersfeld-Archiv. Es freut mich, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Lieber Michael, stell dich doch bitte einmal kurz vor, also zu deinem beruflichen Werdegang, deiner Tätigkeit hier im Archiv und auch zur Frage, was denn das mit dem DigiVis-Projekt zu tun hat.
Mein Name ist noch einmal Michael Schorner. Ich bin Archivar im Ernst-von-Glasersfeld-Archiv seit nunmehr 8 Jahren. Insgesamt, da muss ich vorausschicken, das Ernst-von-Glasersfeld-Archiv ist eine Abteilung, ein Teil des Forschungsinstituts Brenner-Archiv, in dem ich insgesamt bereits seit 15 Jahren bin. Ich komme aus der Philosophie, habe Philosophie und Architektur in Innsbruck studiert, habe im Brenner-Archiv an unterschiedlichen Projekten gearbeitet. Nur als Beispiel, es waren 2 Projekte in Zusammenarbeit mit dem Institut Wiener Kreis über die Vertreibung und Rückkehr der Wissenschaftstheorie in Österreich. Das Ganze haben wir am Beispiel des Nachlasses von Wolfgang Stegmüller gemacht, ein Nachlass, der ebenfalls am Brenner-Archiv liegt. Nebenbei bin ich ja in der Lehre beschäftigt am Institut für Philosophie, mache ich momentan gerade eine Lehrveranstaltung, eine Einführung in die Philosophie. Und weil es ja beispielgebend in dem DigiVis-Projekt unter anderem um den Nachlass vom Ernst von Glasersfeld geht, ja, bin ich da dabei.
Könntest du eventuell mit einem kurzen biografischen Überblick zu Ernst von Glasersfeld beginnen? Denn, wenn ich das so vorwegnehmen darf, man kann ja nicht unbedingt von einer ganz typischen Karriere in der Wissenschaft sprechen, sondern eigentlich von einem Spätberufenen auch.
Man kann von einem Spätberufenden sprechen bei Ernst von Glasersfeld und wie du richtig sagst, es war alles andere wie ein Paradebeispiel für eine akademische Karriere. Ich fange mal an, Glasersfeld wurde 1917 in München geboren, als Sohn eines Diplomaten, eines K&K-Diplomaten, eines Kulturattachés und einer Sportlerin, einer begeisterten Skifahrerin. Die Familie ist dann nach Südtirol gezogen, nach Meran. In Meran ist Glasersfeld dann aufgewachsen, hat dort seine Kindheit verbracht, bis er in die Schweiz gekommen ist, in ein Internat. Und von der Schweiz, er wollte in der Schweiz bleiben, hat dann auch begonnen, dort zu studieren. Es ist allerdings bei einem Semester Mathematik geblieben. Es ist dem Vater dann immer möglich gewesen, das Studium in Zürich zu bezahlen. Daraufhin ist Glasersfeld nach Wien gekommen und hat dort weitere 2 Semester studiert. Mathematik ist dann schon mit der Philosophie in Berührung gekommen. Und es hat ihm aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr gefallen, das Studium in Wien. Es hat auch damit zu tun gehabt, dass der Anschluss an Nazi-Deutschland bereits vor der Tür gestanden ist. Die ganzen Aufmärsche der Nazis waren für ihn, wie er in seiner Autobiografie schreibt, unangenehm. Er wollte weg, hat vieles im Selbststudium erledigt, ist unter anderem in Berührung gekommen mit den Schriften von Wittgenstein. Er hat zum Beispiel den Tractatus Logico Philosophicus gelesen in der Zeit. Er hat vom Hörensagen, hat er erfahren vom Wiener Kreis, der damals noch aktiv war, 1936 in Wien. Die Leute sind kurze Zeit dann später, die meisten von ihnen, ausgewandert. Hat aber auch sich interessiert bereits für Freud. Die hat sich die Traumdeutung gekauft. Er hat den Sigmund Freud noch live erlebt in einem Vortrag 1936 in Wien, in einer öffentlichen Vorlesung. Er hat dann von einem Angebot gehört, dass in Australien Skilehrer gesucht werden. Daraufhin hat er sich beworben dort und ist dann auch in Australien gelandet als Skilehrer und so ganz nebenbei auch ist er der erste Abfahrtsmeister in Australien geworden. Er hat in Australien dann seine erste Frau kennengelernt, die Isabel, und die wollten dann wieder zurück nach Europa. Da hat es ein Problem gegeben, nämlich nach dem Ende der Monarchie ist aus dem K&K-Bürger, aus den K&K-Bürgern der Glasersfels, sind plötzlich Tschechen geworden, tschechische Staatsbürger, weil der Vater, der Leopold von Glasersfeld, ja ursprünglich aus Prag stammt, deshalb waren die alle Tschechen und auch der Ernst von Glasersfeld hat einen tschechischen Pass gehabt, der aber zu dem Zeitpunkt in der Zeit in Australien bereits abgelaufen ist. Das heißt, er hat nicht recht gewusst, wohin. Sie sind dann zurück wieder nach Europa, ohne dass dieser Pass verlängert worden ist. Und sie sind dann kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach Irland gekommen. Und als staatenloser Fremder in Irland ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, dem Ehepaar Glasersfeld, als Bauern zu arbeiten. Die haben sich durchgeschlagen, indem sie einen Bauernhof bewirtschaftet haben dort. Es war Zufall im Spiel. Die kurze Zeit zwischen Australien und Irland haben die Glasersfelds eine Weile in Paris verbracht und durch eine Bekanntschaft, die sie da gemacht haben, sind sie, wie auch immer, ich kann mich an die Details nicht mehr erinnern, in Irland gelandet. Ja, in Irland geht es weiter mit der Beschäftigung mit der Philosophie. In Irland zum Beispiel entdeckt er einen Autor, der sich auch als wichtig herausgestellt hat, nämlich George Berkeley, die Schriften von George Berkeley. Und 1939 ist ein Buch erschienen von James Joyce, nämlich Finnegans Wake. Und da war Glasersfeld in einem Lesekreis aktiv. Sind nicht sehr weit gekommen mit diesem Buch, vermutlich nicht viel weiter wie ein paar wenige Seiten. Jedenfalls eine Formulierung auf der ersten Seite von Finnegans Wake war dann ganz wichtig, man hat dann entschlüsselt, was gemeint ist, nämlich die Rede war, Joyce hat von Giambattista Vico geredet, der zur gleichen Zeit wie George Berkeley gelebt hat und der dann ebenfalls, die Schriften von Berkeley dann ebenfalls sehr wichtig geworden sind für Glasersfeld als philosophischer, als erkenntnistheoretischer Einfluss.
Beruhigend zu wissen, dass auch ein Ernst von Glasersfeld nicht viel weiter gekommen ist bei Finnegans Wake als ich.
Allerdings. Und auch mich eingeschlossen. Ja.
Gut, wie geht's weiter in seiner Biografie?
Okay, Irland. Wir sind jetzt angekommen am Ende des Zweiten Weltkriegs oder nach Ende. Es war dann 1946. Daraufhin sind Ernst und Isabel von Glasersfeld wieder aufs Festland gezogen, wieder zurück nach Südtirol, wieder nach Meran und Glasersfeld hat einen Job bekommen als Mitarbeiter der Zeitung Der Standpunkt. Er hat dann relativ bald das Kulturressort, die Kulturredaktion übernommen und hat über alles Mögliche geschrieben. Er hat Rezensionen geschrieben, Literaturrezensionen über Philosophie, über Wissenschaft, Mode, Film, Autodesign und so weiter. So ziemlich über alles hat er geschrieben. Und dann geht's weiter. Irgendwann einmal machen sie Urlaub am Gardasee und dann ist was Wichtiges passiert. Man kann es so nennen, wiederum ein Zufall. Irgendwann einmal lernt er einen jungen Mann dort kennen, einige Jahre älter wie er selber, nämlich den Silvio Cecato. Philosoph, Sprachphilosoph, interessiert an der relativ jungen Wissenschaft der Kybernetik und auch interessiert bereits an Computerlinguistik beziehungsweise an den Anfängen der Computerlinguistik. Der Cecato macht dem Glasersfelder Angebot, ob er nicht mitarbeiten will an seiner Zeitschrift, an der Zeitschrift Methodos. Und Glasersfeld hat da einige Artikel in dieser Zeitschrift dann übersetzt. Und der Cicato hat eine interdisziplinäre Gruppe um sich geschart, heute bekannt als die Scuola Operativa Italiana. Und da war Glasersfeld aktiv in dieser Gruppe und war dann aktiv auch in einem Forschungsprojekt, das finanziert worden ist von der US Air Force, die damals sehr interessiert war, Anfang der 50er Jahre, an automatischer Sprachübersetzung. Das ist dann eine Zeit lang so gegangen. Das Ganze war also in Mailand abgespielt. Und in Mailand war auch eines der ersten Zentren in Europa für Kybernetik. Und irgendwann einmal hat es dann eine Nachricht gegeben von der US Air Force, sie sind nicht mehr bereit, dieses Forschungsprojekt für automatische Übersetzung weiter zu finanzieren in Europa, aber man hat ihm angeboten, den Glasersfeld und den Kollegen, dass es die Möglichkeit gibt, zu übersiedeln nach Amerika und dass dort an einer Uni das Projekt weitergeführt wird. Und der Glasersfeld und einer der Kollegen, der Piero Pisani, die haben das Angebot angenommen und sind dann beide übersiedelt an die University of Georgia ans Department für Psychologie und dort sind sie ja geblieben. Glasersfeld übersiedelt, also wir sind jetzt im Jahr 19, in der Mitte der 60er Jahre gelandet, übersiedelt in die USA und verbringt sein rechtliches Leben in den USA, ja.
Vor allem würde mich jetzt aber interessieren, wenn der sein Leben lang eigentlich in den USA verbracht und geforscht hat, teilweise auch in Italien, was macht das Archiv jetzt in Innsbruck?
Was macht das Archiv in Innsbruck? Glasersfeld hat immer Kontakte nach Europa und auch nach Österreich gehabt, behalten oder neue Kontakte sind entstanden. Im Speziellen waren das die Kontakte nach Österreich zu Leuten wie Albert Müller, der in Wien im Jahr 2000 das Heinz von Förster Archiv eröffnet hat und seitdem betreut hat. Leider ist Albert Müller letztes Jahr gestorben. Weitere wichtige Personen waren dann Josef Mitterer und Theo Hug und die beiden letzten genannten sind auch die Nachlassverwalter von Glasersfeld. Glasersfeld hat gegen Ende seines Lebens den Wunsch geäußert, dass sein Nachlass nach Österreich wiederkommt und eben zur Diskussion gestanden sind damals die Uni Wien, die Zeitgeschichte, an der eben bereits das Heinz von Förster Archiv war, die Uni Klagenfurt und die Uni Innsbruck. Und die Entscheidung für die Uni Innsbruck ist zustande gekommen durch ein Angebot des damaligen Rektors, Karl-Heinz Töchterle, der eben einen eigenen Raum für den doch recht umfangreichen Nachlass zur Verfügung gestellt hat und sogar erreicht hat, dass eine eigene Stelle dafür geschaffen werden konnte. Und somit ist die Entscheidung auf Innsbruck und auf das Brennarchiv damals gefallen.
Gut, zum radikalen Konstruktivismus, also zum zentralen Aspekt seiner Forschungstätigkeit, später dann separat. Aber jetzt noch einmal zum Archiv. Also wir sitzen da jetzt auch bei der Aufnahme im Ernst von Glasersfeld Archiv in der Innsbrucker Altstadt. Ein schönes Kellergewölbe, wie man sich ein Archiv vorstellt, mit vielen Büchern, Schriften, die herumliegen, in Regalen stehen und so weiter. Aber eben auch mit einem alten Apple-Computer, mit einer Bauerntruhe und mit einem paar Ski an der Wand. Also jetzt nicht unbedingt, was man in einem typischen Archiv erwarten würde. Michael, erzähl uns doch einmal ein wenig über die Bestände des Archivs, was es mit diesen doch nicht erwartbaren Gegenständen hier auf sich hat und generell eine kurze Einführung zum Archiv.
Ja, Stefan, das ist eines der Besonderheiten dieses Nachlasses von Ernst von Glasersfeld. Jetzt ist es ja so, ein üblicher Nachlass von Wissenschaftlern besteht normalerweise nur aus Stapeln von Papier, ein paar Büchern. In diesem Falle, im Falle von Ernst von Glasersfeld, haben wir auch andere Gegenstände da. Möbel, die er selber gebaut hat. Ein Schreibtisch und ein Stuhl. Wir haben seinen letzten Computer da, seinen letzten Apple-Computer. Und wir haben sein letztes paar Kästle-Ski im Archiv. Eine Reihe anderer Sachen noch. Und die Bauerntruhe, die du erwähnt hast, die hat er vermutlich in seiner Zeit nach seiner entweder hat die seinen Eltern noch gehört, ich weiß es nicht, oder er hat sie in der Zeit gekauft, in der er dann wieder im Iran war. Jedenfalls ist dieser Südtiroler Bauerntruhe aus der Barockzeit, ja, und die hat er mitgenommen nach Amerika. Die war Zeit seines Lebens dann in Amerika und mit den anderen Materialien ist die Bauerntruhe wieder in Innsbruck gelandet.
Und unter diesen anderen Materialien befinden sich natürlich auch die klassischen Archivalien, wie man sie im Nachlass eines Wissenschaftlers vielleicht erwarten kann. Wer kann diese Archivalien nutzen oder für wen können sie nützlich sein und wie stellt man sich das vor, wenn jemand Interesse hat, wie geht man da vor?
Also die klassischen Archivalien, die Werke, die Manuskripte, Typoskripte von Glasersfeld, seine Arbeitsbibliothek, die Lebensdokumente, hunderte Fotos und so weiter, die sind insofern nutzbar, als dass man sie hier einsehen kann. Wer will, bekommt die auch als Digitalisat gescannt. Und das Archiv ist für alle da, die sich für Ernst von Glasersfeld im Speziellen, aber auch für den Konstruktivismus, den radikalen Konstruktivismus im Besonderen interessieren. Anfrage per E-Mail oder Telefon genügt. Besucher sind immer willkommen und es gibt immer wieder Anfragen. Leute, die hier am Archiv forschen oder die mir schreiben und irgendwas brauchen. Gerade neulich zum Beispiel ist eine Anfrage gekommen aus Deutschland. Jemand schreibt seine Dissertation über die Verbindung von radikalem Konstruktivismus und Theologie und der hat ein Dokument gebracht und dem habe ich das geschickt. Interessenten am Konstruktivismus gibt es auf der ganzen Welt.
Womit wir beim Stichwort wären, nämlich beim radikalen Konstruktivismus, also nicht nur irgendein Konstruktivismus, sondern ein radikaler. Und jetzt, Michael, grundsätzlich mal, was stellt man sich darunter vor, was stellt sich ein interessierter Laienphilosoph unter dem radikalen Konstruktivismus vor?
Also was sich der Laie, der interessierte Laie darunter vorstellt, das kann ich nicht mehr beurteilen. Ich kann erklären, worum es sich handelt beim radikalen Konstruktivismus und da muss ich vorausschicken, wissen vielleicht auch nicht alle, dass es ja eine ganze Reihe von Konstruktivismen gibt. Im deutschsprachigen Raum zum Beispiel, wenn da von Konstruktivismus die Rede ist, von Konstruktivismus, dann fällt einem vielleicht als erstes ein der Niklas Luhmann mit seiner Systemtheorie oder wer sich für Wissenschaftstheorie interessiert, die Erlanger Schule. Aber von diesen anderen Konstruktivismen, und es gibt eine ganze Reihe anderer, unterscheidet sich der radikale Konstruktivismus doch sehr. Es ist eine Theorie des Wissens, jetzt im Vergleich zu Luhmann zum Beispiel, der sich ja für die Erkenntnis des Individuums, für das Erkenntnissubjekt nie interessiert hat, sondern für den die Gesellschaft und die Kommunikation immer die Hauptrollen gespielt haben. Der radikale Konstruktivismus, das kann man so sagen, ist eine Theorie des Wissens, die davon ausgeht, dass die Wahrnehmung nicht das Abbild einer vom Bewusstsein unabhängigen Realität ist, sondern dass die Realität für den Einzelnen eine Konstruktion ist aus Sinnesreizen und den Leistungen des Gedächtnisses. Also das, was wir Realität nennen, entsteht im Beobachter, ist also nicht etwas, das lediglich im Beobachter erkannt oder gespiegelt wird. Und jetzt zitiere ich Glasersfeld, es handelt sich dabei um eine unkonventionelle Weise, die Probleme des Wissens und Erkennens zu betrachten und dabei das unlösbare Problem zu umgehen, erkennen zu wollen, was außerhalb unserer Erlebniswelt liegt. Also im radikalen Konstruktivismus gibt es nicht so etwas wie eine Objektivität im Sinne, wenn man Objektivität so versteht, dass es eine Übereinstimmung ist von Wahrnehmung und Realität. Also Wahrnehmung ist was vollständig Subjektives.
Der vorhin bereits angesprochene interessierte Laienphilosoph könnte jetzt vielleicht einwenden, aha, es handelt sich also um eine Art Solipsismus.
Nein, also da muss man abgrenzen. Der Solipsismus ist ja ein Solipsist vertritt ja die Auffassung, dass es nichts gibt außer das eigene Ich. Das wird vom radikalen Konstruktivismus nicht behauptet. Der radikale Konstruktivismus leugnet auch nicht die Außenwelt. Der leugnet nicht das, was rings um das Subjekt ist, wird da nicht abgeleugnet. Aber man kann es so formulieren, der radikale Konstruktivismus ist an der Ontologie der Außenwelt, an ontologischen Fragen oder, wenn man so will, an dem sogenannten Ding an sich, wie Kant es formulieren würde, nicht interessiert. Es hat jeder seine eigene Wahrnehmung, es arbeitet jeder von uns mit Sprache, alle von uns haben ihr eigenes Gedächtnis, ihre Erinnerungen und diese Faktoren spielen laut radikalem Konstruktivismus eine große Rolle bei der Konstruktion der Wirklichkeit. Das bedeutet aber nicht, und da muss ich auch abgrenzen, dass erstens einmal Wirklichkeiten, die wir konstruieren, jeder für sich, werden nicht völlig willkürlich konstruiert. Da spielt die Außenwelt natürlich eine Rolle. Und es gibt natürlich auch Sachen, die wir normalerweise relativ ähnlich konstruieren, weil sonst Kommunikation relativ schwierig stattfinden könnte.
Das klingt jetzt für mich schon ein bisschen nach einem Beispiel, wenn man sagt, eine alltägliche Anwendung des radikalen Konstruktivismus, Weg vom akademischen Elfenbeinturm, nämlich einfach, dass bei alltäglichen Kommunikationsproblemen ein möglicher Ausweg wäre, sich auf den radikalen Konstruktivismus zu berufen und zu sagen, okay, deine Wahrnehmung schaut einfach anders aus als meine, aber das heißt nicht, dass sie weniger legitim ist und wir akzeptieren einfach beide, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben.
Genau, und weil du auf eine Anwendung im Alltag hinaus bist, der Konstruktivismus spielt ja in der Psychologie und sogar in der Psychotherapie eine Rolle. Da geht es natürlich darum und Watzlawick, zum Beispiel Paul Watzlawick, den ja doch etliche kennen, vermutlich durch seine Anleitung zum Unglücklichsein, der hatte das an etlichen Beispielen gezeigt, wie man versucht, Probleme zu vermeiden und damit die Probleme aber erst entweder überhaupt entstehen lässt oder verewigt manchmal.
Es wurde jetzt auch schon mehrmals angedeutet, aber mich würde jetzt zum Beispiel auch noch interessieren, in welchen Wissenschaftsdisziplinen finden wir besondere Anwendungen vom radikalen Konstruktivismus, weil es klingt ja schon so, als befinden wir uns da an einer Schnittmenge von den verschiedensten Disziplinen, wie man auch in der Biografie von Ernst von Glasersfeld sieht, aber wo konkret kann jetzt der radikale Konstruktivismus was beitragen?
Das ist richtig, da muss man jetzt unterscheiden, was die Entstehung des radikalen Konstruktivismus und die Anwendung, die er immer weitergeht, anbelangt. Der radikale Konstruktivismus ist man kann dazu sagen, es ist ein Forschungsprogramm. Es ist nicht eine Theorie einer Person, sondern man kann es so formulieren, es haben unterschiedliche Personen parallel an diesem größeren Forschungsprogramm gearbeitet. Ein paar bekannte Namen, der schon erwähnte Heinz von Förster, der aus der Biologie und aus der Physik kommt, der ebenfalls erwähnte Paul Watzlawick, der sich um Kommunikation kümmert und dem die Psychotherapie auch ein Anliegen ist und eben Ernst von Glasersfeld. Und da fällt vielleicht schon auf, alle drei waren Österreicher, die dann früher oder später in Amerika gelandet sind und dort auch geblieben sind. Das heißt, es gibt da doch relativ große österreichische Tradition im radikalen Konstruktivismus. Aber dann gibt es natürlich auch Personen wie Maturana und Varela, die Südamerikaner, die ebenfalls einen bestimmten Wissen aus der Biologie zum Beispiel bedient haben um dieses Forschungsprogramm radikaler Konstruktivismus weiterzuentwickeln. Aber zurück zu deiner Frage. Es waren in der Entstehung des radikalen Konstruktivismus waren mehrere Disziplinen im Spiel. Das war eine interdisziplinäre Angelegenheit. Die Biologie, die Physik spielt eine Rolle. Wichtig für Glasers Feld war zum Beispiel die Psychologie, insbesondere die Entwicklungspsychologie, wie sie von Jean Piaget entwickelt wurde. Wesentlich waren auch Bereiche der Didaktik. Der radikale Konstruktivismus ist ja dann als erste Anwendung in der Mathematikdidaktik gelandet. Es ist in einem sehr frühen Projekt in den 70er Jahren um den Zahlenbegriff bei Kindern gegangen. Und ja, wie gesagt, Varela und Maturana kommen aus der Biologie, bedienen sich der Biologie. Und wenn man jetzt von der Anwendung, von der heutigen Anwendung, von der Entwicklung, wie sie gerade passiert, redet, dann sieht man anhand von Aufsätzen, die erscheinen, von Büchern, die erscheinen, aber auch anhand unserer Geburtstagstagung, die wir veranstaltet haben vor 3 Jahren zum 100. Geburtstag von Glasersfeld, dass der radikale Konstruktivismus in sehr vielen Fachbereichen und Disziplinen angekommen ist. Geografie, Literaturwissenschaft, auch in der Philosophie ist er gelandet. Ursprünglich kommt er gar nicht aus der Philosophie, obwohl die Erkenntnistheorie natürlich ein wichtiges Thema ist im radikalen Konstruktivismus, aber bei der ursprünglichen Rezeption war die Philosophie sicher nicht so wichtig, wie sie bis heute ist.
Ich möchte kurz noch eingehen auf die Frage der Sprache. Also Glasersfeld hat ja auch Wittgenstein gelesen und hat selbst eine recht interessante mehrsprachige Biografie. Welche Rolle spielt für ihn generell die Sprache in dieser Konstruktion der Wirklichkeit?
Die Sprache spielt eine große Rolle. Welche Sprache wir verwenden, welche Sprache wir haben, gelernt haben, dazulernen, spielt eine große Rolle, wie wir die Welt erfahren, wie wir unsere Wirklichkeit aufbauen. Das ist ja eine Annahme, die nicht unbedingt neu ist. Humboldt hat schon etwas Ähnliches gedacht. Und Glasersfeld, der schon in der Kindheit mit mehreren Sprachen in Kontakt gekommen ist, also zu Hause wurde Deutsch geredet, in Südtirol wurde natürlich auch Italienisch geredet. Dann beschreibt er das in seiner Autobiografie. Wenn die Eltern vor ihm was geheim halten wollten, dann haben sie untereinander Englisch geredet. Und dann später, er hat auch Glasersfeld hat fließend Französisch gesprochen und geschrieben.
Und auch publiziert.
Also Italienisch, Deutsch, Französisch und Englisch.
Zum Thema der Sprache kommt ja auch dazu, dass bei Glasersfeld die zentrale Unterscheidung zwischen Realität und Wirklichkeit getroffen wird, die man mit verschiedenen Begriffen im Englischen zum Beispiel ja nicht übersetzen kann.
Das stimmt. Die Wirklichkeit und die Realität, zwar verschiedene Begriffe, die man aber trotzdem erst definieren muss. Also es ist ein Kunstgriff bis zu einem gewissen Grad, weil viele Leute, die man fragt, die würden sagen, Realität und Wirklichkeit ist das Gleiche, aber Glasersfeld hat eben unterschieden, um hinzuweisen, dass wir es normalerweise im Zuge unserer Erfahrungen nicht mit einer objektiven Realität zu tun haben, wie wir sie alle gleich sehen, sondern dass durch bestimmte Faktoren, zu denen eben unsere Sprache gehört, aber auch unser Gedächtnis und verschiedene andere Instrumentarien, wir unsere eigenen Wirklichkeiten erzeugen, aber keinen Zugang haben zu einer, wie auch immer, objektiven Realität.
Gibt es nun also für Glasersfeld, für den radikalen Konstruktivismus, wirklich überhaupt nichts Objektives oder doch irgendwelche, zumindest ansatzweise objektiven Tatsachen oder Dinge?
Na, das Glasersfeld hätte gesagt, es gibt keinen Grund, von einer Objektivität zu sprechen. Was aber nicht bedeutet, und da will ich Missverständnisse mögliche ausräumen, dass es nicht trotzdem was gibt, über das wir uns gemeinsam unterhalten können, dass sich nicht bestimmte Konstruktionen überschneiden. Die können sich sehr wohl überschneiden und die Erfahrung machen wir ja jeden Tag im Alltag. Also das, was wir gerade machen, dieses Interview, den Podcast, der würde ja gar nicht zustande kommen können, wenn wir nicht bestimmte gemeinsame Wirklichkeiten teilen würden.
Aber man könnte doch auch argumentieren, dass dadurch schon eine gewisse Art von Objektivität entsteht.
Nein, ich glaube, wir können operieren mit diesem Begriff der gemeinsamen Wirklichkeit, der gemeinsamen Konstruktion, ohne uns so weit aus dem Fenster zu lehnen und dann noch dazu über Objektivität zu reden. Das sind zwar verschiedene Sachen, wir haben eine Schnittmenge. Wir haben was wir uns teilen an Konstruktionen, an Wirklichkeitsauffassungen. Und ich würde auch sagen, das genügt. Es gibt ja etliche Leute aus den Wissenschaften, die, ist ja die alte Frage in der Wissenschaftstheorie, ist die Wissenschaft dazu da, sich einer Wahrheit zu nähern, oder ist die Wissenschaft nur dazu da, um bestimmte einzelne Probleme zu lösen? Und Glasersfeld hätte eben behauptet, zweiteres ist der Fall. Aber Wissenschaft gibt es nicht und wird auch nicht betrieben, um immer näher einer objektiven, endgültigen Wahrheit zu kommen.
Hat Glasersfeld eigentlich, wie man es oft von anderen kennt, diesen einen großen wissenschaftlichen Gegenspieler gehabt, mit dem man sich immer wieder auch publizistisch auseinandergesetzt hat, oder war er da eher auf alleiner weiter Spur unterwegs?
Glasersfeld ist natürlich sehr oft kritisiert worden. Der radikale Konstruktivismus ist des Öfteren kritisiert worden von vielen Leuten, aber diesen einen Gegenspieler, den wissenschaftlichen, den sogenannten Intimfeind, den hat es bei Glasersfeld nicht gegeben. Also wie es zum Beispiel in der frühen Zeit, in der frühen Karriere von Luhmann war, dass der den Habermas gehabt hat und die über Sinn und Zweck gestritten haben, na, das gibt's bei Glasersfeld nicht.
Michael, alles sehr interessant soweit. Vielleicht hast du ja noch Fragen, die du jetzt gern stellen würdest oder die du noch sehr gern hättest, dass ich stelle.
Was hat ein Thermostat mit dem radikalen Konstruktivismus zu tun? Und würdest du diese Frage stellen? Ich warte jetzt kurz, vielleicht kommt ja diese Frage.
Michael, was hat ein Thermostat mit dem radikalen Konstruktivismus zu tun?
Also Stefan, ich muss sagen, es ist eine sehr gute Frage, Kompliment, eine wunderbare Frage. Dazu muss ich sagen, dass diese Ideen der Kybernetik, der Wissenschaft der Kybernetik, und ich fasse mir jetzt ganz kurz, sehr wichtiger Einfluss waren für den radikalen Konstruktivismus. Also diese Idee, die hinter der Kybernetik steckt, die Idee der Selbststeuerung, diese Idee von geschlossenen Systemen, und Maturana und Varela betonen auch, dass unser Gehirn ein autopoietisches Organ ist. Und was bedeutet das? Das heißt, ein sich selbst erzeugendes System, das die Nervenimpulse der Sinnesorgane eigenständig verarbeitet. Also die Welt erkennen wir nur so, wie es uns unser Gehirn ermöglicht. Und insofern der Thermostat, das geschlossene System, der zwar Inputs von der Außenwelt bekommt, deshalb aber die Außenwelt nicht erkennen muss, um zu funktionieren, wie sie ist, und trotzdem reagiert auf diese Inputs und die Temperatur reguliert, das ist eine schöne Metapher für das Subjekt im radikalen Konstruktivismus.
Ich möchte kurz auf die Frage der Bildung der Schule eingehen, weil an und für sich könnte man ja ausgehen, dass es Aufgabe der Schule sei, sowas wie objektive Realitäten zu vermitteln den Kindern. Also 2 plus 2 ergibt 4, oder? Die Hauptstadt von Tirol heißt Innsbruck. Aber jetzt mit Glasersfeld argumentiert, gibt es ja eigentlich eben keine objektiven Realitäten. Also wie geht sich das aus? Wie geht es zusammen? Wie sieht Glasersfeld den radikalen Konstruktivismus in der Bildung?
Es geht wieder um das aktive Erzeugen, das der radikale Konstruktivismus betont. Wenn du in der Schule auswendig lernst, dass 2 plus 2 4 ist, dann ist ja das nichts anderes wie ein Satz, den du auswendig lernst. Die Frage ist, was fängt man mit diesem Wissen an, 2 plus 2 ist 4? Der radikale Konstruktivismus betont dieses Selbermachen, dieses Aktive, dass man nicht die Frage samt einer Lösung auswendig lernt, dass da Wissen einfach durch einen Trichter in das Gehirn der Schüler hineinfließt, sondern dass man selber auf Basis von Vorwissen und von einem bestimmten anderen Instrumentarium, was man bereits zur Verfügung hat, selber auf die Lösung kommt. Also dass man aktiv diese Lösung erzeugt und selbst wenn sie vorgegeben ist, selbst wenn schon erwähnt wird, dass die Lösung 4 ist, dass Schüler ermutigt werden, selber zu der Lösung zu kommen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich mir einfach auswendig merke, dass 2 plus 2 4 ist, oder ob ich weiß, ob mir beigebracht wurde, oder ob ich mir selber beibringen kann, was passieren muss, um auf die Lösung 4 zu kommen.
Dann würde mich noch interessieren, was hat denn der Glasersfeld mit den Affen zu tun?
Glasersfeld hat viel zu tun gehabt mit den Affen, insbesondere mit Schimpansen, noch spezifischer formuliert mit einer jungen Schimpansendame. Und das war so, er war bereits angekommen in Amerika, hat dort, und es ist ein weiterer Zufall in seiner akademischen Karriere, einen Primatenforscher kennengelernt und der hat ihn gefragt, ob er Lust hat, an einem interdisziplinären Projekt mitzuarbeiten, in dem es um die Erforschung der Sprachkompetenz und Grammatikkompetenz von Menschenaffen geht. Glasersfeld hat zugesagt. Und seine Aufgabe ist es gewesen, in diesem Projekt eine Symbolsprache zu erfinden. Affen können ja nicht reden, aber sie können Zeichen, Symbole verwenden. Und das hat er dann gemacht. Er hat eine Symbolsprache entwickelt, die er dann Jörkisch genannt hat. Und die Zeichen, die einzelnen Symbole, die hat er Lexigramme genannt. Bei der Entwicklung dieser Sprache hat man natürlich in Betracht gezogen, was Schimpansen oder in dem Fall eine junge Schimpansin interessiert, weil je mehr Interesse sie aufbringt, desto lernbereiter ist sie vermutlich. Und natürlich haben sich diese Gespräche um Bananen gedreht zum Beispiel, aber auch um Filme und Musik. Jörkisch basiert auf einer Grammatik, es war eine relativ einfache Grammatik, aber immerhin. Das heißt, in dem Projekt ist es nicht nur darum gegangen, zu erforschen, ob Schimpansen überhaupt so etwas Ähnliches wie eine Sprache zu einer Sprache fähig sind, sondern ob sie auch eine Grammatik beherrschen. Das heißt, wohlformulierte Sätze formulieren können und auf grammatikalisch korrekte Fragen und Sätze in der Lage sind zu antworten. Und das hat funktioniert. Also wie gesagt, eine relativ einfache Grammatik, aber die Lana, diese junge Schimpansin, hat Jörkisch diese Sprache wunderbar beherrscht, auch kreativ beherrscht. Es waren nicht nur vorgegebene Sätze, sondern sie hat aus den Symbolen, aus den vorgegebenen, dann auch relativ kreativ eigene Sätze und Fragen formuliert.
Ich stelle mir gerade einen Affen vor, der Verbkonjugationen auswendig lernt.
Konjugieren, deklinieren war in dem Fall nicht notwendig, aber ein gewisses Verständnis war notwendig und das hat die Lana dann auch irgendwann einmal gehabt, dieses Verständnis, ein Verständnis von grammatischen Kategorien. Zum Beispiel ein Symbol, was eine Symbolgruppe, die für Tätigkeiten gestanden ist, oder eine weitere Symbolgruppe, die für aktiv agierende Personen gestanden ist, sie selber oder irgendein Betreuer und so weiter. Also sie hat, um die Sprache zu verwenden, ein Grundverständnis haben müssen von diesen grammatikalischen Kategorien, also welche Symbolkombinationen sinnvoll sind und welche eben nicht.
Ja, lieber Michael, wir kommen langsam ans Ende unseres Gesprächs. Gibt es noch was Dringendes, das du uns mitteilen, mit auf den Weg geben willst?
Naja, Stefan, wir haben uns ja, wie das so oft ist bei Podcasts und bei Interviews, Wir haben ja geschaut, dass das ganze Equipment richtig funktioniert, das Mikrofon und die Technik und so weiter. Und da haben wir eine kurze Probeaufnahme, also einen Soundcheck gemacht. Und was da herausgekommen ist, das hat ja wiederum mit dem radikalen Konstruktivismus zu tun, nämlich insofern, dass mir aufgefallen ist, und das ist mir schon öfter aufgefallen, dass wenn ich eine Aufnahme meiner Stimme höre, dass ich mir da ganz anders vorkomme. Wir finden uns in Aufnahmen unserer Stimmen furchtbar, zum Teil leider sogar unsympathisch. Wir sind uns selber gelegentlich unsympathisch und das zeigt uns doch, dass wir, das hat natürlich auch mit physikalischen Sachen zu tun, mit der Resonanz im Kopf, während wir selber reden, wie du selber schon erwähnt hast. Aber es hat trotzdem auch zu tun, dass da eine gewisse Konstruktion, eine gewisse Auffassung, die wir von uns selber haben und die wir gewohnt sind, diese Auffassung wird da plötzlich in Frage gestellt, in dem Augenblick, wo wir die Stimme als Aufnahme hören.
Ich möchte zum Schluss nochmal nachhaken, nachdem es schon zur Sprache kam im Gespräch mehrmals. Es gibt eine Autobiografie von Ernst von Glasersfeld?
Es gibt mehrere autobiografische Werke von Ernst von Glasersfeld. Kurz vor seinem Tod erschienen ist das Buch Unverbindliche Erinnerungen. Auf Englisch, der englische Titel lautet Partial Memories. Das ist eine Autobiografie, die er auch in Innsbruck präsentiert hat. Das war im Jahr 2008, als er das Ehrendoktorat der Uni Innsbruck erhalten hat. Das war übrigens die einzige Gelegenheit, bei der ich Glasersfeld noch live erleben konnte. Und es hat aber schon vorher, vor dieser Autobiografie, ein autobiografisches Buch gegeben, das er gemeinsam mit dem Heinz von Förster verfasst hat. Und das Buch heißt Wie wir uns erfinden. Wie wir uns erfinden. Verfasst ist eigentlich das falsche Wort, weil die Grundlage dieses Buches war oder ist ein Gespräch zwischen Glasersfeld und Förster. Die haben sich unterhalten. Es war ein Gespräch, was sich über mehrere Tage erstreckt hat und die haben das aufgenommen auf Tonband und irgendwer hat es dann transkribiert. Ein früher Podcast sozusagen.
Und wenn man sich jetzt zum Beispiel nach diesem Podcast denkt, boah, interessant eigentlich dieser radikale Konstruktivismus, möchte ich mehr dazu erfahren, vielleicht vom Ernst von Glasersfeld persönlich, wo könnte man hineinlesen, wenn man jetzt natürlich nicht das gesamte Werk von ihm lesen kann, will, aber doch mal einen Eindruck davon, wie er so schreibt. Wo liest man danach, was schaut man sich als erstes an?
Mein Vorschlag, um sich einmal einen generellen Überblick zu verschaffen, was der radikale Konstruktivismus ist, wer ihn vertritt, was die einzelnen Aussagen sind, was die Unterschiede zwischen den Autoren sind, könnte zum Beispiel lesen ein Buch, das der Paul Watzlawick herausgegeben hat und in dem unter anderem der Ernst von Glasersfeld vertreten sind mit einem Artikel. Der Glasersfeld hat zum Beispiel die Einleitung geschrieben, die Einführung in den radikalen Konstruktivismus. Und dieses Buch, das ich vorschlage, heißt Die erfundene Wirklichkeit. Und der Untertitel lautet Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus. Das ist meine Literaturempfehlung.
Gut, lieber Michael, ich glaube, es haben alle jetzt genug zum Grübeln, zum Nachdenken über die Realität und die Wirklichkeit und eben bei Bedarf jetzt auch was zum Lesen. Wenn noch Fragen auftauchen, bitte uns einfach irgendwie zukommen lassen oder einfach direkt an den Michael wenden, hier im Ernst von Glasersfeld Archiv. Er beantwortet sie sicher gerne. Ich sage auf Wiederhören, bis zur nächsten Folge. Nächstes Mal geht es wieder weiter mit einem Gast. Und ja, danke Michael fürs Mitmachen, fürs Dabeisein und für all deine interessanten Antworten.
Danke dir.
Vielen Dank.
Für das Gespräch. Freut mich sehr.
Das war Folge 1 von DigiWiz, dem Podcast zum Projekt an der Universität Innsbruck. Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich an digiwiz@uibk.ac.at.